Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier im Studio. Schönen guten Tag. Bitte keine Panik, aber Vorsicht. Behörden rufen auf, dass die Menschen in Deutschland mithelfen, das Coronavirus an der Ausbreitung zu hindern. Wir schauen gleich zum Flughafen Frankfurt. Außerdem geht es bei uns um den Plan vom Bundesfinanzminister, überschuldete Kommunen zu entlasten. Zwei Bürgermeister aus Nordrhein-Westfalen kommen zu Wort. Und die Berliner Staatssekretärin Sausan Cebli wehrt sich vor Gericht gegen Anfeindungen per Mail oder Twitter. Auch das ein Thema gleich bei Deutschland heute. Wieder gibt es neue Fälle von Erkrankten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. In Nordrhein-Westfalen sind es mittlerweile 5 Fälle. Ein Patient mit einer Vorerkrankung aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg befindet sich immer noch in Lebensgefahr. Sämtliche Teilnehmer einer Karnevalsveranstaltung und ihre Familien, die zusammen mit dem infizierten Karneval gefeiert haben, müssen in häusliche Quarantäne. Mittlerweile gibt es auch einen Corona-Fall in Rheinland-Pfalz. Infektionen werden außerdem aus Bayern und Baden-Württemberg gemeldet. In ganz Deutschland gibt es bisher 27 bestätigte Corona-Fälle. Die meisten Patienten sind allerdings mittlerweile wieder genesen, heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium. In Berlin hat ein Krisenstab seine Arbeit aufgenommen und der Präsident des Robert-Koch-Instituts spricht von einer schweren Krankheitsform, mahnt aber zur Besonnenheit und zu den üblichen Vorsichtsmaßnahmen. Hände waschen, Hände aus dem Gesicht, niemanden anhusten oder anniesen. Und das gilt vor allem für Orte, an denen Menschenansammlungen zu finden sind. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat sich rund um Deutschlands größten Zivilflughafen Frankfurt am Main umgesehen.
Kaum jemand mit Mundschutz zu sehen in den Abflughallen des Frankfurter Flughafens. Die Asiatin, die einen trägt, winkt ab, will nichts sagen. Ungebremste Vorfreude auf ihren Thailandurlaub mit Mann und 2 Kleinkindern hegt Sophie Mühlschlegel aus der Nähe von Köln.
Corona kann überall sein, so wie wir herausgefunden haben, bei uns vor der Haustür in Heinsberg. Wir fliegen jetzt nach Bangkok. Wir machen uns nicht verrückt. Desinfektionsmittel ist in der Tasche dabei. Ja, wir machen uns da nicht so große Gedanken.
Max fliegt nach Argentinien. Der Mainzer hat seinen 2-jährigen Sohn Jan auf dem Arm. In Mainz arbeitet er mit 4 Chinesen zusammen.
Die chinesischen Kollegen, die erzählen, dass gerade die Herausforderung in China genau das ist, dass so viele Leute gleichzeitig krank sind, dass die Krankenhäuser übervoll sind. In Deutschland, wenn Grippe gibt, sind maximal 20, 30 Leute im Krankenhaus und nicht 2.000, 3.000 gleichzeitig. Und das wird wahrscheinlich auch bei uns ein bisschen ein Problem sein.
Die Stadt am größten deutschen Airport sei vorbereitet, versichert René Gottschalk, Chef des Frankfurter Gesundheitsamts. Für das Coronavirus brauche man keine Sonderisolierbetten wie für Ebola oder Lassa-Fieber. Isolierbereiche stünden ausreichend zur Verfügung.
Im Prinzip kann jedes Einzelzimmer dazu benutzt werden. Und wenn ich 2 Patienten oder 3 Patienten habe, die dasselbe Virus tragen, dann kann ich die auch in einem Zimmer zusammenlegen, in einem 3-Bett-Zimmer. Deswegen haben wir viel, viel mehr Isoliermöglichkeiten als die Sonderisoliermöglichkeiten, die hier überhaupt nicht gefragt sind.
Täglich werden schon jetzt an den Unikliniken in Frankfurt und Marburg Verdachtsfälle getestet. Bislang habe sich keiner bestätigt. 200 Tests pro Tag seien ohne weiteres möglich. Und die Laborkapazitäten noch weiter aufzustocken auch, sagt Sandra Ziesek, Virologin an der Uniklinik Frankfurt. Die Tests sind unkomplizierter, als die Professorin zunächst glaubte.
Genau, am Anfang dachten wir, dass man immer Sputum braucht, also Material aus den tiefen Atemwegen. Mittlerweile macht man Rachen- oder Nasopharyngealabstriche, also von der Rachenhinterwand einen Abstrich. Und der wird dann ins Labor gesandt in speziellen Röhrchen und dort wird das dann weiter aufgearbeitet und untersucht.
Corona ist in der Belegschaft ein großes Thema, sagt Anouk, die am Airport Terminal Kaffee verkauft. Menschenansammlungen meiden, über solch einen Tipp kann sie nur lächeln. Sie arbeitet mitten in einer großen, dauerhaften Menschenansammlung.
Wir haben schon Angst, würde ich sagen. Wir arbeiten am Flughafen. Wir sind hier in einer Risikoumgebung, glaube ich. Wir reden hier auf der Arbeit schon darüber, ja. Und die Angst ist da.
Anouk ist jung und gesund, gehört nicht zu einer Risikogruppe. Anders als Ältere mit Vorerkrankungen wie Diabetes. In der Ankunftshalle tragen viele Reisende, die aus dem Iran kommend mit 8 Stunden Verspätung in Frankfurt eintreffen, einen Mundschutz.
Ich bin selber krank, herzkrank. Und wegen des habe ich das gemacht, wegen meinem Schutz und auch die anderen.
Sagt die Rückkehrerin, die schon Anfang der Woche über Istanbul nach Frankfurt fliegen wollte, doch von Turkish Airlines abgewiesen wurde. Die Türkei hatte schon am Sonntag die Grenzen zum stark Corona-betroffenen Iran dicht gemacht. Glücklich, wie einen der wenigen Direktflüge von Teheran nach Rhein-Main ergatterte.
Entschuldigen Sie, wir müssen los.
Vom Flughafen in Frankfurt am Main war das Anke Petermann. Und alle Informationen zum Coronavirus können Sie bei uns nachhören in der DLF-Audiothek oder nachlesen auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/coronavirus. Überschuldete Städte und Gemeinden sollen raus aus der Schuldenfalle und wenn nötig auch mit Geldern aus dem Bundeshaushalt. Solche Pläne sind zurzeit von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zu hören. Der Wochenzeitung Die Zeit sagte der SPD-Mann, er überlegt, 2500 Kommunen zu entlasten, damit sie wieder mehr finanzielle Beinfreiheit haben, um auch Investitionen zu tätigen. Ob dieser Plan Wirklichkeit wird, ist allerdings sehr fraglich, denn eigentlich sind Finanzspritzen für die Kommunen Ländersache und es müsste eine Grundgesetzänderung her. Von einer Finanzspritze des Bundes profitieren würden vor allem Städte im Ruhrgebiet und auch im Saarland. Doch selbst in Nordrhein-Westfalen sind die Ansichten der Bürgermeister dazu sehr unterschiedlich. Moritz Küpper hat mit 2 Bürgermeistern gesprochen.
Der Stadthafen und die Promenade an der Ruhr in Mülheim liegen ruhig da. Vereinzelt fliegen ein paar Möwen über den Fluss. Hier, inmitten der Ruhrgebietsstadt, ergibt sich das Bild einer schmucken Perle. Die Straßen glatt und eben, der Vorplatz saniert, Neubauten mit Glasbalkonen, von denen sich auf die Ruhr schauen lässt.
Wir sind auch keine Schrottimmobilie, habe ich mal formuliert, sondern wir sind eine propere Stadt. Wir haben leider viele Schulden,
sagt Volker Wiebels. Der Sprecher der Stadt sitzt im verwaisten Büro des Oberbürgermeisters, von dem der schöne, aber doch trügerische Blick über den Hafen schweifen kann. Der eigentliche Amtsinhaber Ulrich Scholten von der SPD ist krankgeschrieben, skandalgebeutelt, wird sein Amt nach der Wahl im September verlieren. Mülheim ist also ein Stück weit führungslos und doch federführend in einer bundesweit wichtigen Angelegenheit.
Also wir sind zwar die federführende Stadt für das Aktionsbündnis, für die Würde unserer Städte, die sich darum kümmert, dass wir Gehör finden bei Land und Bund, bei der Finanzierung der Städte.
Erklärt Wiebels. Über 70 Kommunen aus 8 Bundesländern gehören dem Bündnis mittlerweile an.
Wir setzen gerne bundes- und landespolitische Gesetze und Regelungen um, überhaupt keine Frage. Aber wir brauchen eine auskömmliche Finanzierung. Wir brauchen mehr Geld von Bund und Land und wir müssen weg von den Altschulden.
Denn Mülheim ist, bei allem Glanz, quasi pleite. Das Heimatmuseum beispielsweise baufällig eingerüstet, geschlossen. Auch der Bismarckturm, von dem man einen herrlichen Blick in das Ruhrtal hat, weiträumig abgesperrt. Und wenn das örtliche Hallenbad mal eine Woche lang ohne betriebsbedingte Störungen offen hat, gilt dies als Erfolg.
Wir haben einen Haushalt, der so ganz knapp ausgeglichen ist. Das haben wir aber auch nur mit viel, viel Mühe und mit Unterstützung des Stärkungspaktes des Landes hinbekommen. Wir müssen runterkommen von unseren Altschulden, die uns belasten. Das schaffen wir aber nicht alleine.
Und dafür wird nun getrommelt.
Wir haben Bierdeckel verschickt, so nach dem Motto, wer bestellt, bezahlt. Schöne Grüße vom Aktionsbündnis.
Doch wie konnte es so weit kommen? Wiebels, der seit rund 40 Jahren in der Stadtverwaltung arbeitet, wiegt mit dem Kopf. Er kennt noch die alten, die glanzvollen Jahre, auch die Zeit, in der der Strukturwandel zwar lief, aber...
Ja, auch Anfang der 80er Jahre hat der Kämmerer immer schon gemahnt. Aber damals floss das Geld irgendwie. Es floss und es wurde auch ausgegeben.
Wer sich in Nordrhein-Westfalen, also jenem Bundesland, was quantitativ und qualitativ wohl am meisten betroffen ist, umhört, trifft nicht nur auf Zustimmung, wenn es um Bundeshilfen für dieses Problem geht.
Wir haben in allen Bereichen alle Haushaltspositionen durchgeforstet und haben zunächst mal den einzelnen Fachbereichen vorgegeben, eine bestimmte Einsparsumme zu erreichen. Und dann wurden viele kleine, aber auch größere Sachen, die wurden dann tatsächlich rausgenommen,
sagt Heinz Oehmann, CDU-Bürgermeister von Coesfeld.
Zum Beispiel bei der Nutzung der Sportanlagen haben wir die Sportflächen auf die Vereine übertragen, damit die selber mit eigenem Personal, mit ehrenamtlichen Mitarbeitern diese Leistung erbringen.
Hoffnungslos Überschuldete profitieren, während andere, die sich angestrengt haben, leer ausgehen. Doch bei den Altschulden geht es nicht nur ums Geld. Das ist angesichts der aktuellen Überschüsse bei Bund und Ländern das geringste Problem. Eine andere Sorge ist größer.
Entscheidend ist dann, wenn Sondergelder gegeben werden, es darf nicht passieren, dass die wieder in die gleiche Misere reinrutschen. Und ich glaube, das feststellen zu müssen, da hat es in der Vergangenheit eben sehr unterschiedliche Finanzgebaren gegeben,
sagt Oehmann. In Coesfeld weckt eine Entschuldungsaktion für Pleitestädte sehr gemischte Gefühle, vor allem weil Städte wie eben Coesfeld glauben, von sich selbst sagen zu können, immer solide gewirtschaftet zu haben. Wenn Schulden aufgetürmt wurden, dann habe man sich durch striktes Sparen selbst aus dem Schuldensumpf gezogen. Für Kommunen wie Coesfeld, aber auch für viele andere Landkreise, wirkt es dann, als würden nachträglich die Falschen belohnt, die Städte, die weiter munter auf Pump gelebt haben.
Ich sage mal, hier im Westmünsterland, auch im Raum Coesfeld, hatten wir in den 70er, 80er Jahren die Textilkrise. Hier war Monostruktur. Und die Kommunen haben sich im Wesentlichen selbst geholfen. Und das haben wir geschafft und sind heute durchaus gut gestellt. Wir haben die Schulden weiter abgebaut. Wir haben Liquidität uns geschaffen und deswegen nochmal, ein Altschuldenfonds des Bundes halte ich für problematisch.
Die Meinung des Bürgermeisters von Coesfeld im Beitrag von Moritz Küpper. Die Berlinerin Sausan Çebli hat es geschafft. Die 41-Jährige ist eines der prominentesten Mitglieder der Berliner Landesregierung, Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Ihre Eltern waren als palästinensische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Die Tochter hat sich trotz durchaus widriger Ausgangslage hochgearbeitet. Weil Sausan Çebli allerdings eine Frau mit arabischen Wurzeln ist, eine Muslima, die sehr selbstbewusst auftritt und sich über Twitter immer wieder für Integration und gegen Rassismus stark macht, hat sie auch Feinde. Zu ihrem Alltag gehören rassistische Beleidigungen und Drohungen verschiedenster Art. Heute verhandelt das Amtsgericht in Berlin-Tiergarten einen solchen Fall und unsere Reporterin Daniela Siebert ist für uns vor Ort. Frau Siebert, um welche Art der Beleidigung von Frau Çebli geht es denn heute genau?
Es geht um eine Beleidigung in einem YouTube-Video, vielleicht auch vorneweg. Das war ja eigentlich nur ein kleiner Prozess am Amtsgericht Tiergarten, aber es gab im Vorfeld ein unglaubliches Tohuwabohu hier im Gerichtsgebäude, weil dadurch, dass es ein YouTube-Kanal ist, um den es geht, hat der Angeklagte auch eine sehr große Followerschaft. Es wollten Dutzende bis Hunderte in diesen Gerichtssaal rein. Das war aber einer der kleinsten Säle, die wir hier im Gebäude haben. Da passen gerade mal 20 Personen Zuhörer rein und 15 Presse. Es endete dann so, dass wir hier unglaubliche Sicherheitskontrollen hatten, die ich sonst so nur von Terrorprozessen kenne. Also das als Vorgeschichte. Es war sozusagen richtig viel Stimmung, bevor es überhaupt losging. In der Sache selber geht es um den Angeklagten Tim K., ein 46-jähriger ehemaliger Polizist aus Nordrhein-Westfalen, der auf YouTube ein Video hochgeladen hat letztes Jahr, wo er Sausan Çebli und ihre Herkunft selber thematisiert und es sehr offen auch auf eine Anzeige anlegt. Also er wählt immer wieder Formulierungen, die durchaus fragwürdig sind. Er sitzt dabei in einem Raum, spricht direkt in die Kamera und bezeichnet darin Sausan Çebli beispielsweise als islamische Sprechpuppe oder auch Quotenmigrantin der SPD. Das ganze Video ist etwa 10 Minuten lang. Das Amtsgericht hatte Tim K. schon im letzten November für dieses Video zu einer Geldstrafe verurteilt in Höhe von 1.500 Euro. Dagegen hat er Einspruch eingelegt und deswegen wird hier heute verhandelt.
Und hat der Angeklagte sich denn dann heute auch zu den Vorwürfen vor Gericht geäußert?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die auch die Öffentlichkeit sucht. Auch in seinen Videos präsentiert er sich ja immer wieder selbst. Es ist auch eine sehr imposante Person mit einer massiven Statur und kam heute im Trainingsanzug in den Gerichtssaal, hatte eine schwarz-rot-goldene Armbinde am Arm und erklärte halt auch, warum er dieses Video gemacht hat, auch auf Nachfragen der Staatsanwaltschaft und des Verteidigers oder des Rechtsanwalts von Sausan Çebli und machte halt klar, er sieht in dem, was er da formuliert hat, keine Beleidigung, sondern eine Meinungsäußerung. Er selber sei ein konservativer Blogger und Çebli eben eine exponierte Politikerin am anderen Ende des politischen Spektrums, sozusagen im Lager diametral gegenüber. Und er findet es völlig okay, sie als Quotenmigrantin der SPD zu bezeichnen, weil er habe sie als Sprecherin Auswärtigen Amt damals erlebt in der Bundespressekonferenz. Da habe sie sehr inkompetent gewirkt und zum Teil auch patzig auf Fragen reagiert. Da habe er sich gefragt, wieso sie überhaupt in so eine Position kommen konnte. Also er versucht, das sachlich zu begründen. Ebenso die Formulierung islamische Sprechpuppe. Da hat er noch angemerkt, man könnte das ja auch als Kompliment verstehen. Und sie würde tatsächlich eben auf ihrem Twitter-Kanal ständig Nachrichten von Parteifreunden weitergeben. Deswegen könne man sie auch als Sprechpuppe bezeichnen. Das war so seine Argumentationslinie und er sieht das alles sozusagen vom Grundrecht auf Meinungsäußerung gedeckt.
Sausan Çebli, das muss man ja sagen, erhält zahlreiche Beschimpfungen, Bedrohungen und Beleidigungen übers Internet. Warum ist denn nun gerade dieser Fall vor Gericht gelandet?
Also Frau Çebli ist jemand, der da wirklich viel aushalten muss und sich aber auch sehr wehrhaft dazu verhält. Also es gibt Meldungen auch von ihr selber, dass sie 20 Strafanzeigen pro Woche wegen persönlicher Beleidigung stellt. Die wenigsten davon landen vor Gericht oder werden sowieso von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Sie selber engagiert sich ja sehr stark im Bereich Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus. Aus diesen Richtungen, also aus diesen Strömungen bekommt sie wohl auch viele Anfeindungen, hat deswegen schon ihr Facebook-Account auch deaktiviert. Aber insgesamt ist sie sozusagen das auch ein Stück weit gewohnt und hat sich wohl ein dickes Fell zugelegt. Also in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur hat sie da vor kurzem gesagt, dass diese Anfeindungen, die sie erlebt, teilweise schon auch existenzbedrohlich sind. Aber sie geht relativ gelassen damit um, das können wir mal hören.
Der Ton liegt uns leider nicht vor, aber Sie haben ihn zitiert. Vielleicht sagen Sie mal, die Klägerin Sausan Çebli, war die heute selber auch vor Ort und warum geht sie gegen diesen Mann nun vor?
Also sie war heute nicht im Gerichtssaal. Ich hatte auch vorher angefragt, ob sie sich dazu äußern würde. Das wurde verneint. Sie will sich nachher vor dem Roten Rathaus wohl äußern, hier in Berlin, aber erst sozusagen nach dem Prozess. Und sie ist aber durch einen Rechtsanwalt hier auch vertreten, will auch als Nebenklägerin sozusagen vertreten sein in dem Prozess. Aber es ist, glaube ich, nur ein Fall von vielen und der hat es eben vor Gericht geschafft. Zum einen, weil sozusagen das Video vorliegt. Man kann den Täter, den Beleidigenden, mutmaßlichen Beleidigenden sozusagen dingfest machen. Und der streitet das ja auch nicht ab.
Okay, und dann ist er vor Gericht gelandet. Vielen Dank an Daniela Siebert, live aus Berlin. Und das war's von Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Ute Meier.